Eiserne Flöte, Nummer 88. Yueshans See. Yueshan, fragte einen eben eingetroffenen Mönch, woher kommst du? Der Mönch antwortete, vom südlichen See. Steht der See voll Wasser, forschte Yueshan? Noch nicht, erwiderte der Mönch. Es hat doch so stark geregnet, warum steht das Wasser nicht höher? Fragte Yueshan. Der Mönch blieb stumm. Ja, setzt euch bitte bequem hin, wenn ihr wollt. Das ist eine typische Begegnung zwischen einem Meister, Yueshan, und einen gerade angekommenen Mönch. Davon gibt es ganz viele in den Koran, Aufzeichnungen, einfach weil diese Situation wahrscheinlich ziemlich oft vorkam. Der Meister wird meistens namentlich erwähnt und der Mönch bleibt anonym. Das deutet dann darauf hin, dass der es in seiner Zen-Karriere nicht weitergebracht hat. Sonst werden die namentlich erwähnt. Und es ist dann halt so, der Mönch zieht von einem Kloster ins nächste. Und als erstes hat er eine Unterredung mit dem dort residierenden Meister oder Abt. Manchmal findet das in einem ziemlich formellen Kontext statt, manchmal nicht. Der geistige Kontext ist auf jeden Fall altes China. Man kann davon ausgehen, dass es da schon eine ganz klare Hierarchie gibt zwischen dem Meister und dem besuchenden Mönch, dass es vollkommen klar ist, wer da wer ist. Gast und Gastgeber ist und wie man sich da verhält. An anderen Stellen wird das etwas detaillierter beschrieben. Da ist das dann wirklich so, der Mönch kommt erstmal an und wird dann später formell zum Meister beordert, macht dann eine formelle Verbeugung, faltet sein Knietuch, was man extra für Sampais dabei hat als Mönch, macht darauf seine Sampais. Das wird hier alles weggelassen und vielleicht findet es hier auch nicht statt. Ob diese Begegnungen immer formell waren, wissen wir nicht. Was dann immer passiert und was auch der Sinn des Ganzen eigentlich ist, warum die Mönche überhaupt unterwegs geschickt werden, die Mönche haben einen Teil ihrer Ausbildung in irgendeinem Kloster gemacht und sollen jetzt woanders zeigen, dass sie auch wirklich etwas gelernt haben. Oder dass sie wirklich etwas verlernt haben. Dass ihre Zen-Übung also gereift ist in irgendeiner Form. Und wenn sie noch nicht gereift ist, dann soll sie genau in diesen Begegnungen weiter reifen. Es besteht immer die Gefahr, wenn man in einer bestimmten Tradition unterwegs ist, einer bestimmten Gemeinschaft übt, dass man sich da zusammen arrangiert, alle das Gefühl haben, dass sie ein wunderschönes Zen erlangt haben. Friede, Freude, Eierkuchen. Außerdem mag der Meister den Schüler X besonders gern, weil er ihm immer besonders leckeren Tee bringt. Whatever. Und bevorzugt ihn vielleicht oder spricht ihm eine Reife zu, die vielleicht nicht ganz angemessen ist. Und das war eigentlich der Grund, warum dieses System eingeführt wurde. Das heißt, die Mönche wurden unterwegs geschickt, nach ihrer Grundausbildung sozusagen, und mussten sich überprüfen lassen bei anderen Lehrern. Was ist der Hintergrund dieser Gespräche? Das fängt dann auch immer so an, dass der Meister eine Frage stellt: Wo kommst du her? Bist du? Und eigentlich versucht, die Tiefe der Erkenntnis des Schülers auszuloten mit seinen Fragen. Und das geht schon mal mit sehr unverfänglichen Fragen. Woher kommst du? Diese Frage kann man ja sehr verschieden auffassen und beantworten. Und wenn unser Denken kompliziert ist, und das ist es oft, dann ist diese Frage, woher kommst du, die ein Zen-Meister mir stellt, eigentlich schon gar nicht mehr zu beantworten. Woher komme ich eigentlich? Kann ja nicht so eine dumme Frage sein wie: Wo war ich letztes Mal? Es ist ja ein großer Zen-Meister, der mir diese Frage hier stellt. Also, was ist wirklich das, was er da fragt? Ich kann ja nicht mit irgendwelchen Banalitäten daherkommen. Also muss ich mir darüber klar werden, woher komme ich eigentlich? Wenn ich die Frage versuche zu beantworten, woher ich komme, muss ich als nächstes die Frage versuchen zu klären: Wer bin ich eigentlich? Wovon rede ich, wenn ich sage, ich komme irgendwo her? Was ist denn dieses Ich? Wer ist dieses Ich? Was ist das eigentlich? Bin ich mir darüber im Klaren? Und ich stehe hier einem Meister gegenüber. Wenn ich ihm irgendetwas Unangemessenes über mein Ich erzähle, wird er das sofort erkennen und auseinandernehmen. Im Buddhismus gibt es kein Ich. Anatta ist das Herz der Lehre des Buddha. Das heißt, das Bestreiten der Existenz eines durchgehenden Ichs. Wenn es das also nicht gibt, dieses Ich, wie kann ich dann diese Frage beantworten? Woher komme ich? Eine ganz schwierige Frage. Mit dieser ersten Frage kann ich mich schon total reinreißen. Der Mönch hier antwortet: Vom südlichen See. Das ist eine ziemlich gute Antwort. Ich komme vom südlichen See. Das heißt, er geht gar nicht auf all diese Komplikationen ein, die sich ergeben könnten. Seine Antwort ist total einfach. Kommt von da. Also weiß Yuezhan noch nicht, was das für ein Mensch ist, der da zu ihm kommt. Ist das jemand, der eine tiefe Erkenntnis hat, dessen Übung gereift ist? Oder ist das einfach nur jemand, der gesagt hat, wie es ist? Was eigentlich keinen Unterschied macht. Aber die Frage ist eigentlich, ist das stabil? Ist diese natürliche Art und Weise zu antworten, diese einfache Art und Weise zu antworten, ist das wirklich das Wesen des Mönchs oder ist das jetzt einfach nur etwas, was er eben mal so gesagt hat, weil ihm nichts anderes einfiel? Und das ist das, was ein Zen-Meister tun muss. Er ist nicht dazu da, den armen besuchenden Mönchen das Leben einfach zu machen, sondern es ihnen schwer zu machen. Und jedes kleine Loch zu finden in der Rüstung sozusagen, um da reinzukommen, um zu schauen, ist das wirklich eine stabile Erkenntnis, ist das wirklich eine gereifte Übung? Oder ist das vielleicht nur etwas, was jemand sich zurechtgelegt hat, ein Glücksfall? Das heißt, die Fragen, die gestellt werden, sind immer dazu entworfen, den Besucher zu Fall zu bringen. Das klingt jetzt ziemlich bösartig, aber tatsächlich ist es so, wenn jemand stolpert, bei solchen Fragen stolpert er oder sie immer über sich selbst. Die Frage ist nur der Anlass. Die Frage ist nicht der Grund. Fragen, die gestellt werden, sind oft dazu da, Situationen kompliziert zu machen. Aber eigentlich ist das gar nicht möglich. Ich kann eine einfache Situation nicht kompliziert machen für euch. Aber ihr könnt das. Wenn ich eine komplizierte Frage stelle, dann ist es nicht so, dass ihr gezwungen werdet, auf diese Falle reinzufallen und diese Komplikation mitzumachen. Also, wenn ich etwas sehr kompliziert mache, müsst ihr es nicht kompliziert machen, sondern ihr könnt einfach bleiben. Das wäre der Weg, wie ihr aus dieser Prüfung in Anführungsstrichen herauskommt. Aber unser Geist ist nicht so. Sobald ich ihm irgendetwas präsentiere, was kompliziert sein könnte, fängt er an zu arbeiten. Wenn er etwas erlebt, worauf er keine Antwort weiß, ein Problem, was angeblich kompliziert ist, dann stellt er sich nie die Frage, ob dieses Problem wirklich existiert, ob es wirklich ein Problem für mich ist, sondern er fängt an, Lösungen zu produzieren. Das ist einfach so, wie unser Geist funktioniert. Das ist, wenn ihr euren Geist anschaut, wenn ihr mit irgendeinem Problem konfrontiert werdet, dann fängt euer Geist an, Lösungen vorzuschlagen. Da werden dann so kleine Projektteams in eurem Geist gebildet. So je nach Größe der Aufgabe sind das dann 5 oder 10 oder noch mehr. Und die setzen sich alle zusammen und die machen dann so große Grafiken und malen da irgendwelche Sachen drauf und hier gucken und
könnten wir an diesem Punkt.
Und bauen also ganz viele Vorschläge, wie das Problem für uns gelöst werden könnte. Diese Art, wie unser Geist funktioniert, ist überhaupt nicht verkehrt. Also, wenn ihr euch vorstellt, ihr müsst zum Bahnhof, aus irgendeinem Grund, dann fängt euer Geist auch an, Bilder zu produzieren. Ich nehme das Auto oder ich muss Eva fragen, ob sie nicht fährt. Oder ich könnte auch mit dem Rad fahren. Oder ja, ich habe Zeit. Das Wetter ist gut, ich kann auch zu Fuß gehen. Das heißt, unser Geist präsentiert uns alle diese Lösungen. Und dahinter sitzen wir und gucken, was die einzelnen Teams uns vorschlagen, gucken uns das an, wenn die ihre Präsentationen machen und sagen, ich nehme das. Also, nichts verkehrt daran. Aber wenn es um existenzielle Fragen geht, um die Fragen, bei denen es um Leben und Tod geht, wie in Koans, dann helfen diese Antworten nicht. Aber wir versuchen trotzdem genauso damit umzugehen. Was wird sein, wenn ich sterbe? Wie kann ich dem Tod entgehen? Wie gehen wir mit so einer Frage um? Natürlich genauso. Das Gilgamesch-Epos, ältestes aufgeschriebenes Epos, älteste Heldendichtung der Menschheitsgeschichte, handelt genau davon. König Gilgamesch, ein mächtiger König, wird auf einmal mit dieser Frage konfrontiert, dass er irgendwann sterben muss, weil ein Freund von ihm stirbt. Und was er sofort beginnt, ist zu versuchen, einen Ausweg zu finden. Und sein Geist fängt an, Bilder zu produzieren, Geschichten zu erfinden, mit denen er irgendwie eine Lösung für dieses Problem der eigenen Sterblichkeit findet. Und die Aufgabenstellung ist klar umrissen, weil die Lösung dafür ist, ich werde nicht sterben. Das ist die Lösung. Das ist gesetzt. Und alle Lösungsversuche müssen diese implizite Annahme berücksichtigen. Also eine Lösung, bei der rauskommt, dass ich sterbe, ist nicht akzeptabel für Gilgamesch. Deswegen ist die Geschichte so lang. Denn es ist schon relativ früh in der Geschichte so, dass er einer Göttin, glaube ich, begegnet und sie fragt, wie das geht, unsterblich werden. Und sie sagt, das geht nicht. Du bist ein Sterblicher und die Unsterblichkeit haben die Götter für sich behalten. Die Sterblichkeit ist für die Menschen. Was du suchst, wirst du nicht finden. Das ist eine komplett richtige Antwort, aber sie ist nicht akzeptabel. Also bleiben wir bei der ursprünglichen Fragestellung. Wie kann ich es hinkriegen, dass ich niemals sterbe? Und suchen weiter auf diesem Weg nach Lösungen. Genau das Gleiche, was Gilgamesch passiert ist, ist Shakyamuni Buddha passiert. Das ist genau die gleiche Geschichte. Fährt aus seinem Anwesen raus, sieht, dass es Leute gibt, die altern und sterben, dass er auch selbst sterben wird und ist davon erschlagen, von dieser Erkenntnis, dass ihm das auch drohen könnte. Und verbringt dann jahrelang damit, einen Ausweg zu finden. Was er eigentlich sucht, ist Unsterblichkeit. Der Buddha ist auf der Suche nach Unsterblichkeit. Das ist das, was ihn motiviert. Und das ist der Grund, warum er auch das tut, was wir machen. Er probiert alle möglichen Sachen aus, die ihm vorgeschlagen werden von seinem Geist. Alle möglichen Sachen sind in diesem Fall alle möglichen spirituellen Richtungen. Also er lernt bei Leuten Samadhi, tiefe Versenkungszustände. So wird es berichtet. Und was er auch noch lernt, ist, was er übt, ist Askese. Der Hintergrund von Askese ist eigentlich eine dualistische Vorstellung. Die dualistische Vorstellung besteht darin, dass ich eigentlich gespalten bin. Ich habe eine reine Seele, einen reinen Geist. Und das ist leider verschmutzt durch den Kontakt mit dem Körper und der Materie. Das macht alles kaputt. Und dadurch, dass ich meine Seele mit diesem körperlichen, minderwertigen, materiellen Körper verbindet, entstehen diese ganzen Probleme und dadurch entsteht die Sterblichkeit. Also, wenn ich meine Sterblichkeit loswerden will, ist die logische Konsequenz aus diesem Modell, ich muss diese Verbindung zwischen Geist, Seele und Körper trennen. Und diese Verbindung beruht jetzt darauf, dass mein Geist, meine Seele eine Anhaftung hat an diesen physischen Körper. Und wenn ich das loswerden will, muss ich halt diesen physischen Körper killen. Das ist eigentlich der Hintergrund der Form von Askese, die man damals in Indien geübt hat. Und dieses Bild ist komischerweise uns Menschen so vertraut, dass es das im Christentum natürlich genauso gab. Also sich peinigen, den Körper bis aufs Letzte piesacken in der Hoffnung, dass man dadurch seinen Geist befreit. Interessante Vorstellung. Hat nicht funktioniert beim Buddha. Es wird sehr lebendig geschildert, sodass man vielleicht glauben kann, dass das sogar Originalbeschreibungen des Buddhas sind. Er beschreibt, wie er den Atem anhält. Und zwar so, dass er nicht mehr atmen muss. Null, gar nicht. Wenn man solche Sachen macht wie indische Atemtechniken, was man im Yoga als Pranayama kennt, dann lernt man, dass man seinen Atem verlangsamen kann. Und gemessen an der normalen Art zu atmen, sind das schon gewaltige Fortschritte, die man dann machen kann. Das ist schon ein ganz anderes Atmen. Und natürlich denkt man dann, linear weiterdenkt, das muss ich jetzt einfach nur ein bisschen weiter ausdehnen, dann ist der Atem ganz weg und ich bin befreit. Und genau das beschreibt der Buddha sehr lebendig, hat nicht geklappt. Also sein Atem vollständig zu unterdrücken, gelingt ihm nicht, obwohl er das sehr lange, sehr ausdauernd, sehr motiviert trainiert und er muss doch wieder Luft holen. Und er erkennt irgendwann, dieser Weg funktioniert nicht. Dieser komplizierte Weg. Und er lässt es dann los. Das führt zu nichts. Interessant ist an der Geschichte aber auch, natürlich, wenn ich sage, er lässt es los, der hat das mit einer Energie und Konsequenz betrieben, dass er beinahe daran gestorben wäre. Der hat das nicht losgelassen, weil er gesagt hat, oh, ist jetzt doch nicht so gut. Sondern sein Wesen, könnte man sagen, hat erkannt, sein Geist, dass das nicht funktioniert. Und es war keine Willensentscheidung, wie das immer so dargestellt wird. Ach, der Buddha hat erkannt, das war es jetzt nicht. Sondern das war einfach ein totales, so lange mit dem Kopf gegen die Wand schlagen, bis irgendwann die Erkenntnis da war, das bringt nichts. Es war keine Entscheidung, ach, das ist jetzt nicht keine gute Art, keine gute Art und Weise mit mir umzugehen, sondern es war wirklich ein ganz tiefes Erkennen. Keine Willensentscheidung. Also, wenn immer gesagt wird, der Buddha hätte das aufgegeben, man könnte besser sagen, das hat in ihm aufgegeben, dieser Versuch. Die Geschichte mit dem Samadhi war eigentlich genau das Gleiche. Nicht ganz so selbstzerstörerisch, aber die Idee ist eigentlich das Gleiche. Wenn ich diesen Zustand immer weiter verlängern kann, diesen Zustand, wo ich nichts fühle oder fast nichts fühle, den Zustand der Nicht-Etwasheit, und da einfach drin bleiben kann, dann habe ich es geschafft. Und da wird jetzt gesagt, dass auch das nicht möglich ist, dass man in diesem Zustand nur 7 Tage verbleiben kann. Dann kommt man wieder raus. Das macht den Ausweg etwas unbefriedigend. Jetzt würde man ja denken, naja, ist ja nicht so schlimm. Immerhin 7 Tage Ruhe. Das ist nicht schlecht, besonders wenn man seinen Geist nicht besonders mag. 7 Tage Pause, gut. Und wenn ich dann wieder rauskomme, tauche ich halt für 1 Stunde wieder auf, dann kann ich ja wieder reingehen für 7 Tage. Why not? Ist doch gar nicht so schlecht. Das mache ich einfach, bis ich physisch tot bin. Ist doch zumindest der Ansatz einer Lösung, könnte man denken, vor diesem Hintergrund. Das Problem ist, wenn man aus diesen friedvollen Zuständen wieder rauskommt, wo es dieses Leiden überhaupt nicht gibt, und dann zurückkehrt in die Welt des normalen Empfindens, dann ist alles noch viel schlimmer als vorher. Das ist etwas, was man auch erleben kann, wenn man gerade mal seine ersten Sessions vielleicht gemacht hat oder macht und während eines Sessions wirklich in eine sehr tiefe Ruhe reinkommt, ganz ruhiger Geist, und dann muss man entweder zum Bahnhof in Bremen aus dem Zug steigen oder in Bremen im Atrium durch die Tür gehen und mitten in das Gewimmel der Junkies und sonstigen lauten Leute da laufen. Dann ist diese Situation unerträglich und ich kann meinen schönen Frieden, den ich vorher genossen hatte, erstens nicht mitnehmen und zweitens wird er zu einer Zusatzbelastung. Er verschlimmert das Problem, weil dieser Kontrast mich einfach umhaut. Ich komme einfach nicht mehr darauf klar. Ich habe meinen Geist darauf trainiert, dass er keinen Input mehr kriegt. Und sobald ich dann da rausgehe, ist der Input wieder da. Alles voll. Also, unsere Wege, mit Problemen umzugehen, haben sehr oft etwas damit zu tun, wenn es um existenzielle Fragen geht, dass wir die richtigen Antworten nicht akzeptieren, die richtigen Lösungen nicht akzeptieren, sondern dass wir in der Frage schon etwas vorgeben, was falsch ist. Genauso wie wenn jemand mich fragt, woher kommst du? Wenn ich da sofort reindenke, ist ein Meister, ich muss jetzt etwas Schlaues sagen, er muss jetzt beim ersten Wort, was ich sage, erkennen, dass ich erleuchtet bin, dann habe ich echt ein großes Problem. Obwohl er einfach nur gesagt hat, woher kommst du? Es wird auch oft beschrieben, diese Bewegung, diese Begegnungen sind wahrscheinlich immer sehr kurz, Viertelstunde, 20 Minuten. Und irgendwann sagen die Mönche dann irgendwas Falsches. Der Meister schlägt sie. Und dann hängen sie die ganze Nacht da und denken immer noch, was habe ich falsch gemacht? Was habe ich falsch gemacht? Meine Antwort war doch richtig. Und ihr Geist dreht sich die ganze Zeit darum. Das ist ein Zeichen dafür, im Nachhinein, auch wenn ihre Antwort bis dahin vielleicht richtig war, dass sie diese Reife, um die es geht, eben nicht erreicht haben. Wenn die Situation so wäre, dass jemand mir eine simple Frage stellt, ich eine simple Antwort gebe, die angemessen ist, und irgendein Meister meint dann mir sagen zu müssen, ich gebe dir 15 Stockhiebe. Wenn ich mir dann darüber den Kopf zerbreche, was ich falsch gemacht habe, dann ist meine Erkenntnis nicht besonders gefestigt. Und viele Leute machen das auch so. Viele von diesen Meistern machen das. Die schlagen grundsätzlich jeden, der kommt. Der kriegt dann 10 Schläge. Wenn wir das hören, vergleichen wir das natürlich immer mit Keisaku hier, ne? Das ist natürlich nicht so. Also die werden nicht nach allen Regeln der Kunst verdroschen, sondern die kriegen einfach nur eine ablehnende Antwort. Und es wird getestet, wie reagiert der Mönch da drauf? Kommt er damit klar? Also, die erste Antwort des Mönches vom südlichen See war gut, angemessen, einfach gesagt, wo er herkommt. Nichts Kompliziertes. Also muss Yueshan nachbohren, um zu gucken, wie es damit wirklich steht. Steht der See voll Wasser? Fragt er jetzt nach dem Wetterbericht? Oder fragt er nach der Erkenntnis des Mönchs? Und es ist natürlich, das heißt natürlich, aber es ist im damaligen China üblich, dass man ganz viele Sachen nicht direkt anspricht. Also wenn zum Beispiel ein Mönch zu einem Meister kommt und meint, er hätte jetzt irgendein tolles Erlebnis gehabt, dann wird er nie sagen, ich hatte ein Erlebnis. Niemals, sondern er wird irgendeine Geschichte erzählen. Er wird sowas sagen, wenn ein Mönch jenseits des Bereichs von Licht und Schatten gegangen ist, wie würdest du mit ihm sprechen oder sowas? Das ist aber eigentlich eine Umschreibung für, ich habe was erlebt, ist das richtig oder falsch? Also, die Sprache hat immer noch eine andere Ebene in diesen Gesprächen. Steht der See voll Wasser, genauso wie woher kommst du, kann eben die Frage bedeuten, wie tief ist deine Erkenntnis? Bist du jetzt schon vollständig bei der Befreiung angekommen? Ist deine Schulung wirklich abgeschlossen? Fehlt da noch irgendwas? Sieht's aus. Wenn uns jemand so eine Frage stellt, verunsichert uns das natürlich tierisch. Bist du erleuchtet? Wird vielleicht niemand fragen, aber na, ist deine Zen-Schulung abgeschlossen? Bist du fertig? Kannst du Zen? Weißt du, wie Zen geht? Weißt du das wirklich? Für dich allein? Vollständig? Der Mönch antwortet noch nicht. Es hat doch so stark geregnet. Warum steht das Wasser nicht höher? Fragte Yueshan. Auch das kann man natürlich wieder verstehen nach der Frage nach dem Wetterbericht vom südlichen See, der Mönch ja da war. Aber natürlich ist es naheliegend, das dahingehend zu interpretieren, dass Yuezhan eigentlich fragt: Du hast jetzt eine sehr lange Ausbildung hinter dir. Du wurdest von guten Lehrern über eine lange Zeit unterrichtet. Du hast von der Gemeinschaft Essen bekommen. Du hast Kleidung erhalten, wie ich gestern gesagt habe. Wieso bist du noch nicht weiter? Ist das alles? Was hast du denn die ganze Zeit gemacht? Was ist denn mit deiner Erkenntnis? Hast du nichts gelernt? Wirklich gar nichts? Und der Mönch bleibt stumm. Wenn wir uns selbst angucken, wie wir darauf antworten würden, wenn wir die Frage so auffassen würden, unangenehme Situation. Wieso bist du noch nicht weiter? Ist das alles? Das kann doch nicht wahr sein. Hat doch so viel geregnet, so viel Dharma ist auf dich runtergeregnet. Seit Jahren kommst du hierher, übst da Zen und warum bleibt davon nichts hängen? Ist das alles? Je nachdem, wie unser Verhältnis zu dem betreffenden Examinator Yuezhan in diesem Fall ist, würden wir wahrscheinlich sofort anfangen, uns selbst in Frage zu stellen. Und das ist genau das, was erreicht werden soll. Yuezhan versucht, den Schüler in diesen Zweifel reinzuschieben. Denn solange er diesen Zweifel hat, ist es so, dass er nicht frei ist. Was bei uns dann sofort anfängt, bei so einer Konfrontation, ist, dass wir überlegen, was haben wir falsch gemacht. Wir gucken immer in die Vergangenheit. Das heißt, wir versuchen, das Problem in der Vergangenheit zu lösen. Das geht aber nicht. Das, was ich in den letzten 20 Jahren nicht gelernt habe, das kann ich jetzt nicht auf einmal in dieser Situation sofort lernen. No chance. Aber genau das ist das, was Yuezhan eigentlich verlangt. Das ist das, was du tun musst, um frei zu sein. Du musst deine Erfahrung der letzten 20 Jahre wegschmeißen. Denn die letzten 20 Jahre haben dich nicht frei gemacht. So denken wir aber nicht. Wir sind zu kompliziert. Wir kramen also unsere vergangenen 20 Jahre raus und gucken, wie war das? Wo war ich? Ich habe die Ausbildung in dem Kloster gemacht, dann war ich da. Ich will jetzt wahrscheinlich auf irgendetwas hinaus, was ich hätte lernen sollen. Und dann fängt man dran nachzudenken. Geht es um Demut? Bin ich vielleicht nicht demütig genug? Oder ist mein Verhalten nicht angemessen? Ist meine Haltung nicht richtig? Oder ja, ich so zurückdenke, mein alter Meister hat das auch damals gesagt, als ich 14 war. Und dann versuche ich mit Lösungen aus der Vergangenheit das Problem von jetzt zu lösen und krame sie heraus und versuche sie anzubringen. Alle diese Lösungen sind 20 Jahre zu alt und helfen mir in dieser Situation nicht. Und weil ich mich in diesen alten Lösungen verbeiße, komme ich da auch nicht raus. Ich schleppe diese ganze Last dieser Vergangenheit in diesem Moment mit mir rum. Eben als ich durch das Tempeltor ging, hatte ich diese ganzen Probleme nicht. In dem Moment, wo ich in diese Begegnung hineingehe, mit diesem Zweifel, mit dieser Nicht-Anerkennung möglicherweise konfrontiert werde, poppen die auf einmal aus. Ich hole sie aus meinem Geist und ich versuche dort meine Lösung zu finden, wo meine Probleme sind. Dieser ganze alte Scheiß, den ich mit mir rumschleppe, das ist der Grund, warum ich in der Begegnung mit Yuezhan nicht frei sein kann. Der Mönch bleibt stumm. Würde ich stumm bleiben, bleibe ich stumm bei sowas. Und wenn ich stumm bin, auf welche Art und Weise bin ich stumm? Das ist es, was man eigentlich rausfinden muss bei diesem Koran. Verschiedene Arten von stumm, ne? Kopf senken. Ertappt. Eine Art stumm zu sein, die wir machen, ist sich wortreich entschuldigen. Ich hatte deine Frage nicht genau verstanden. Oder den Teil, der ist in meiner Ausbildung ein bisschen zu kurz gekommen. Und ja, deswegen bin ich auch bei dir, Meister, damit ich das jetzt noch lerne. Das heißt, mit diesem Gefühl einer Niederlage oder des Unvollständigseins, des Nicht-Stimmigseins, gehen wir manchmal so um, dass wir sie versuchen, einfach sofort zuzukippen, indem wir uns zu jemand in Beziehung setzen. Dann sagen wir ja letztendlich: Bitte, Meister, hol mich heraus. Das wird er aber ganz bestimmt nicht tun. Er hat dich gerade da reingeschubst. Das ist sein Job, dich da reinzuschubsen, es kompliziert zu machen. Und die Frage für uns ist eigentlich: Wann bin ich selbst in so einer Situation? Wann mache ich das selbst? Wann ist ein Problem total einfach eigentlich und ich mache es unglaublich kompliziert? Und was ist es letztendlich, was mich daran hindert, diese Einfachheit wahrzunehmen? Woran liegt das? Warum kann ich das nicht? Warum muss ich, wenn ich zu einem Meister komme, der mich fragt, woher kommst du, erstmal aufzählen, in welchen ganzen Klöstern ich war zum Beispiel? Passiert oft in manchen Geschichten. Warum muss ich mit meiner tiefen Erkenntnis glänzen? Warum brauche ich das alles? Das alles liegt letztlich daran, dass diese Fragen unsere Anhaftung aufdecken. Anhaftung an das, was wir getan haben, das, was wir gelernt haben, das, was wir glauben, was wir richtig gut können, das, was wir glauben, worin unsere Erkenntnis besteht. Wenn ich diese Anhaftung beiseite lassen kann, nur einen winzigen Moment, auch in dem Moment, wo ich gerade in eine 5 Meter tiefe Grube geschubst wurde, kann ich sofort wieder raus. Und das ist letztendlich das, worum es bei der Koranübung geht, aber was wir auch allgemein im Zen lernen können sollen. Es ist ein Verlernen. Das heißt, nicht an deinen Problemen festhalten, sondern herausfinden, wie du frei sein kannst. Vielleicht ist Stummsein die richtige Antwort. Das ist eine einfache Antwort. Aber entscheidend ist herauszufinden, warum mache ich das Leben kompliziert? Woran hafte ich, wenn ich komplizierte Antworten gebe? Und was kann ich tun, um das zu vermeiden? Was kann ich tun, um das Einfachste, die einfachste Lösung zu finden, die das Problem löst? Nicht die komplizierte, nicht die, bei der ich meine Ansichten, meine Vorstellungen, meine Erfahrungen mitnehmen möchte und nicht gestatte, dass die in Frage gestellt werden. Ja, so viel ein bisschen zu Begegnungen mit Meistern und Chorenarbeit. Aber es ist natürlich auch etwas, was im Alltag genauso gültig ist. Wenn ihr an euren Strategien festhaltet, macht ihr euch oft ein Problem, was gar nicht da ist. Vielen Dank.